Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Aber man sieht es doch deutlich, dass der Kaffee sagt, jetzt bin ich fertig. Und so wie ich immer sage, der Kaffee lächelt mich an. Und wenn der Kaffee lächelt, ich weiß, dass er fertig ist.
Bis zum Lächeln ist es aber ziemlich viel Arbeit und mit der kennt sich der Röstmeister Todd Pavelka bestens aus. Ihn habt ihr eben gehört. Ich hatte ihn gefragt, woran er erkennt, dass die Kaffeebohnen fertig geröstet sind. Und damit ist die Katze eigentlich auch schon aus dem Sack. In dieser Folge dreht sich alles um das große, wichtige Thema Kaffee. Was passiert beim Rösten mit den Bohnen? Um was geht's in der Kaffeeforschung? Und vor allen Dingen, welche Faktoren beeinflussen den Geschmack des Kaffees? Meine Tasse steht bereit, wir können also loslegen. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Wenn eine Kaffeebohne die Plantage verlässt und auf Reisen geht, dann kommt sie, irgendwann zumindest, in der Regel in einer Rösterei an. Irgendwo auf der Welt. Zum Beispiel in Heilbronn. Und dort habe ich auch den Röstmeister Todd Pavelka getroffen. Stichwort hinter den Kulissen. Hattet ihr schon mal die Chance, an Kaffeebohnen zu riechen, bevor sie geröstet werden? Also, falls nicht, die Bohnen sind dann noch grün und die riechen so ein bisschen nach Gras. Riecht überhaupt nicht so, wie wir uns den typischen Kaffeeduft vorstellen, aber war sehr angenehm. Ja, woran erkennt man denn eigentlich einen wirklich guten Rohkaffee?
Man erkennt einen sehr guten Rohkaffee-Qualität eigentlich sehr schnell an die Kaffee selber. Also man sieht, dass die Bohnengrößen sind gleich. Es gibt keine gebrochenen Bohnen dabei oder fremdes Material wie ein Stein. Kaffee ist normalerweise grün und sagt man sehr oft im Kaffeegeschäft Green Coffee und nicht Rohkaffee. Und es sollte immer frisch aussehen. Natürlich gibt es Kaffeebohnen, die ein bisschen blass aussehen wegen der Aufbereitungsart, aber grundsätzlich soll der Kaffee gut frisch aussehen und gleichmäßig in der Bohnengröße.
Die grünen Bohnen müssen dann natürlich verarbeitet werden, also rein mit denen in die Rösttrommel. So klingen 60 Kilo Kaffeebohnen, wenn sie in die Rösttrommel rauschen und dann kommt es auf die richtige Temperatur zum richtigen Zeitpunkt an.
Rohkaffee kommt rein und die Temperatur sinkt runter. Sollte langsam aufsteigen, so in 30 Sekunden bis eine Minute sollen wir wieder hochsteigen. Das ist die erste Phase, heißt the drying phase, wo die Kaffeebohnen getrocknet sind. Und wir wollen, dass es langsam passiert.
Beim Trocknen verlieren die Bohnen logischerweise Feuchtigkeit und deswegen werden aus 60 Kilo Rohkaffee am Ende so ungefähr 50 Kilogramm gerösteter Kaffee. Übrigens, wenn die Bohnen schon so ein kleines bisschen geröstet sind, aber noch nicht ganz fertig, dann haben sie eine Farbe, die mich an Erdnüsse erinnert hat. Und auch den Geruch, den fand ich eher so erdnussig. Aber wir wollen ja den fertigen Kaffee haben, also geht's weiter.
Und dann kommen wir in die nächste Phase bei 170 bis 180 Grad. Das ist, wo die Maillard-Reaktion stattfindet. Zuckerbräunung, Kaffee wird gebräunt. Der Druck und die Hitze mittel drin in den Bohnen ist sehr intensiv. Die Bohnen brechen auf und der Kaffee knackt. Genauso wie beim Popcorn klingt es. Das heißt der erste Crack. Und dann kommen wir in die Endphase, die Development-Phase, wo wir entwickeln das Kaffee-Aroma und dann das Schluss machen an der Kaffee.
Erst am Ende des Röstens sind die Bohnen so richtig dunkel. Die Oberfläche ist glatt und glänzt ein bisschen und die Kaffeebohnen lächeln dann, wie der Röstmeister es genannt hat. Und dann haben sie übrigens auch ihren ganz typischen Kaffeeduft. Insgesamt röstet Todd Pavelka die Bohnen so zwischen 12 und 18 Minuten lang etwa. Das kommt immer auf die jeweilige Kaffeesorte an. Ein Espresso, der braucht länger als ein Filterkaffee, so als Beispiel. Einen Unterschied macht aber auch die Größe der Rösttrommel, die verwendet wird. Die Temperatur und auch wie lange der Kaffee geröstet wird, beides sind Faktoren, die am Ende einen Einfluss darauf haben, wie der Kaffee schmeckt. Und deshalb muss ich auch Todd Pavelka bei Kaffeesorten, die er so noch nicht kennt, erst einmal vorsichtig rantasten. Das heißt, er füllt nicht gleich 60 Kilo Rohkaffee auf einmal in die Trommel, sondern er röstet zunächst ganz kleine Mengen, dann wird getrunken, dann testet er, verändert Details beim Röstvorgang, testet wieder und so weiter. Das funktioniert natürlich nur mit jede Menge Erfahrung gut und da kann es auch schon helfen, wenn man weiß, aus welchem Land die Bohnen kommen und wie das Klima dort so vor Ort ist. Das haben Kaffee und Wein übrigens gemeinsam, sagt Antonia Hagen-Kettemann. Sie ist die Geschäftsführerin der Heilbronner Rösterei, in der ich auch den Röstmeister getroffen habe.
Kaffee und Wein sind sehr gut vergleichbar. Tatsächlich, also suchen wir unsere Lagenkaffees von bestimmten Plantagen aus. Also wir gehen in den Ursprung, schauen uns eine bestimmte Gegend an, gehen auf eine Plantage und nehmen zum Beispiel vom Südhang die Typica-Varietät. Und so ist es beim Wein ja auch. Man geht zum Weingut und sucht sich am Wartberg den Südhang an und weiß dann ganz genau, dass der Riesling diese und diese Eigenschaft ins Glas bringt. So bringt dann der Kaffee auch das Aroma in die Tasse.
Gibt es noch ein Aber?
Jein. Also man kann sehr gute Vorhersagen treffen. Jedes Land hat so typische Eigenschaften, aber es kann extrem viel passieren von der Ernte über die Aufbereitung. Es gibt zum Beispiel brasilianische Kaffees, die schmecken klassischerweise eher schokoladig-nussig. Wir haben jetzt aber einen Lagenkaffee von einer Plantage, der wurde ganz speziell aufbereitet unter Ausschluss von Sauerstoff und hat total fruchtige Geschmacksnoten. Also etwas, was man jetzt grundsätzlich bei einem Brasilianer nicht unbedingt erwarten würde.
Welcher Geschmack landet nun am Ende in der eigenen Tasse? Es gibt Unterschiede, abhängig von Klima, vom Boden der Kaffeeplantage. Die Verarbeitung der Rohbohnen spielt eine Rolle. Der Transport ist wichtig. Auch hier kann einiges schiefgehen. Die Röstung ist wichtig. Und
dann kommt es natürlich noch an die Zubereitung. Da ist es ganz wichtig, dass man genau weiß, was man tut, weil noch der hochwertigste Rohkaffee vom besten Röster Pavelka verarbeitet, kann natürlich in der Tasse am Ende schlecht schmecken, wenn er schlecht behandelt wurde.
Kein Wunder also, dass Professor Dr. Jahan Jerezian sehr genau überwacht, was passiert, wenn er sich einen Kaffee macht. Er ist Chemiker, Kaffeeforscher und arbeitet an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mit ihm habe ich telefoniert und wollte wissen, denken Sie bei der Kaffeezubereitung eigentlich auch an die Chemie hinter dem Getränk? Das jetzt nicht unbedingt, meinte er.
Wenn ich ihn aber trinke und ich habe bestimmte Noten der Nase oder bestimmte sensorische Wahrnehmungen, dann kann ich schon dann auch chemisch denken. Wenn ich ganz bestimmte interessante Noten, dann überlege ich mir, sind das für Verbindungen oder wie soll ich die Säure ein bisschen schwächer oder stärker oder die bittere Note. Das ist dann während dem Konsum. Das heißt, während der Zubereitung ist der Prozess wichtig, für den Konsum denke ich manchmal an die Chemie. Ja.
Im Kaffee stecken neben dem bekannten Koffein noch unheimlich viele andere chemische Verbindungen. Für uns sind beim Riechen und Trinken natürlich erst einmal die interessant, die wahrnehmbar zum Aroma beitragen. Und da wird die Zahl dann übersichtlich.
Man kann ganz viele flüchtige Verbindungen messen, hunderte. Aber die meisten dieser Moleküle, die man mit Instrumenten nachweisen kann, haben gar keinen Geruch. Die sind nur da. Und beim Kaffee, würde ich sagen, haben wir maximum 30 Moleküle, die wirklich einen Geruch haben, die auch in der Konzentration vorkommen, die oberhalb der Geruchsschwelle ist. Also ich würde sagen, es sind 25 Moleküle realistisch, die zum Geruch des Kaffees beitragen, in unterschiedlichen Bedeutungen. Das heißt, die Wirkung zum Gesamtbouquet des Kaffeearomas ist unterschiedlich und sind vielleicht 10 bis 15 maximal, die wirklich sehr wichtig sind. Wenn man die zusammenmischt, hat man an der Nase wirklich schon einen Geruch, den man als Kaffee identifiziert.
Damit diese aromatischen Verbindungen, die wir am Ende riechen und schmecken, damit die überhaupt vorhanden sind, passiert etwas sehr Wichtiges in den Bohnen beim Rösten. Es findet die sogenannte Maillard-Reaktion statt. Das Wort hatte der Röstmeister vorhin auch schon mal genutzt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Hier kommt der erklärende Einschub.
Ich bekomme bitte einen Kaffee.
Dankeschön.
Im Falle von Kaffeebohnen und auch bei vielen anderen Lebensmitteln bilden sich die Aromastoffe mit Hilfe von Hitze. Denn dann setzt eine chemische Reaktion ein, die am Ende das Essen doch recht lecker macht. Es geht um die Maillard-Reaktion. Die ist im Detail sehr komplex. Das Grundprinzip ist es nicht so sehr. Wenn zum Beispiel Brot beim Backen oder auch Kaffeebohnen beim Rösten erhitzt werden, dann verbinden sich bestimmte Aminosäuren mit Zuckermolekülen. Die Aminosäuren, das sind kleine Einheiten der Eiweiße, die sowieso in den Lebensmitteln drinstecken. Die Reaktion läuft über mehrere Schritte ab und das Ergebnis, Das ist lecker. Es entstehen nämlich Aromastoffe, die dem Kaffee oder auch dem Brot ihren Geschmack und Geruch, wie wir es kennen und mögen, geben. Und nebenbei sorgt die Reaktion auch dafür, dass die Kaffeebohnen und die Brotkruste braun werden. Die Maillard-Reaktion, die ist recht wichtig in der Lebensmittelindustrie, aber in manchen Fällen kann es auch sein, dass sie dazu führt, dass krankheitserregende chemische Verbindungen entstehen. Stichwort Acrylamid zum Beispiel. Welches Reaktionsprodukt am Ende tatsächlich vorhanden ist, das hängt ganz wesentlich von den Ausgangsstoffen ab und auch von der konkreten Temperatur, mit der erhitzt wird. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Der Geruch des Kaffees ist wichtig für den Gesamteindruck beim Trinken. Eine weitere Rolle spielt aber auch die Temperatur. Also Kaffee ist ja traditionell ein Heißgetränk. Denkt mal an den Geschmack von eurem Kaffee, wenn ihr die Tasse, sag ich mal, so vielleicht eine Stunde lang irgendwo vergessen habt und dann findet ihr sie wieder und denkt euch, oh, lecker Kaffee, trinke ich jetzt auch noch aus? Also ich habe das immer bereut am Ende. Gut, aber Geruch, Temperatur und die Geschmacksnoten von Bitterkeit und Säure, die sind auch noch richtig relevant für den Gesamteindruck. Ja, ich weiß, es gibt noch mehr Geschmacksnoten, süß, salzig, Umami, aber zumindest im Falle von Kaffee ist das nicht ganz so wichtig. Also die Süße kann noch eine Rolle spielen, aber im Großen und Ganzen sind dann wirklich Bitterkeit und Säure eigentlich relevant. Und was ist jetzt noch alles wichtig beim Gesamteindruck?
Dann gibt es auch Dinge wie zum Beispiel das Mundgefühl. Das ist mehr so ein Gefühl des Gewichtes, der Viskosität des Kaffees, ganz, ganz wichtig. Und das ist mehr ein taktiles Gefühl, das man im Mund hat. Insbesondere für Espresso will man eine gewisse Viskosität haben im Mund und nicht zu wässrig. Und dann natürlich das Sehen, die Farbe. Man hat sehr viele Studien gemacht, wo man eigentlich sieht, dass die Farbe des Kaffees, vor allem wenn man Milchkaffee hat, die Sensorik beeinflusst.
Es geht also nicht nur darum, auf welchem Boden eine Kaffeepflanze wächst, wie die Bohnen aufbereitet werden oder welche chemischen Verbindungen ich rieche, wenn die gefüllte Kaffeetasse vor mir steht. Es geht auch um meine Erwartungen.
Wenn man einen Kaffee sieht, dann hat das schon einen Einfluss auf Geschmack und Geruch und auf andere Wahrnehmungen. Die Sinne beeinflussen sich gegenseitig sehr stark. Wenn ich etwas rieche, dann habe ich schon eine gewisse Prädisposition für den Mund. Und grundsätzlich, das Sehen hat auch einen Einfluss, vor allem wenn man die Crema berücksichtigt, dann ist das ja auch schon eine gewisse Antizipation für die sensorische Wahrnehmung. Eine gute Crema heißt für mich ein frischer Kaffee, ein Kaffee, der gut zubereitet wurde. Und da habe ich oft auch eine Antizipation, dass der Geruch und der Geschmack gut sind. Und ein Kaffee ohne Crema oder eine ganz schlechte Crema, das beginnt einfach schon schlecht für mich und beeinflusst auch die anderen Sinne.
Wir selbst haben also auch einen Einfluss auf unseren Geschmack, auch wenn es uns nicht unbedingt bewusst ist. Aber man kann den Bogen noch viel weiter spannen. Sogar unsere persönliche Geschichte kann einen Einfluss daran haben, wie wir Lebensmittel wahrnehmen, was wir mögen und was wir eher nicht mögen, sagt Jahan Yerzian. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Sinnesorgane nicht bei allen Leuten gleichermaßen reagieren. Manche von uns empfinden bestimmte Gerüche zum Beispiel stärker als andere das tun. Oder einige Menschen nehmen Bitterkeit viel intensiver wahr als andere. Die Sinneszellen sind einfach unterschiedlich empfindlich. Sogar je nachdem, wie unser Speichel zusammengesetzt ist, kann es einen Unterschied geben. Unsere Liste, was alles den Geschmack oder besser vielleicht unsere Wahrnehmung des Geschmacks beeinflusst, die ist jetzt schon ziemlich lang und wir sind immer noch nicht fertig. Jahan Yerzian und sein Team haben erforscht, wie Leute beim Kaffeetrinken atmen, wie sie die Flüssigkeit in den Mund nehmen und dort halten, bevor sie den Kaffee runterschlucken. Auch das kann tatsächlich einen Unterschied machen, weil durch die Art des Trinkens unterschiedliche chemische Verbindungen zur Nase kommen können. Die Idee hinter dem Forschungsprojekt ist eigentlich einfach. Wenn wir den Mund voll haben, dann müssen wir eben durch die Nase atmen oder alternativ den Boden putzen. Wenn wir also beim Kaffeetrinken durch die Nase ein- und ausatmen, dann gelangt Luft, die voll mit Aromastoffen ist, über den Rachenraum in die Nase hinein. Dort sind dann unsere Riechzellen. Wir nehmen die Aromastoffe beim Ausatmen wahr und diese ausgeströmte Luft nun hat das Forscherteam im Labor analysiert. Bei dem Experiment gab es den gleichen Kaffee für unterschiedliche Testpersonen.
Und dadurch, wie sie den Kaffee in den Mund nehmen, wie der Kaffee sich abkühlt, wie Speichel sich reinmischt und wie der Kaffee im Mund bewegt, sehen wir sehr, sehr unterschiedliche aromatische Profile durch die Nase herausströmen. Und wir sehen sehr, sehr große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Leuten. Auch, was wir zum Beispiel sehen, ist, was wir den Finishing nennen. Also wenn jemand den Kaffee schluckt, dann ist noch sehr, sehr viel Aroma beim Ausatmen, kommt durch die Nase raus. Das hat damit zu tun, dass es die Speiseröhre benetzt und sich dann wieder freisetzt. Und da gibt es Leute, die haben sehr, sehr starke Aromen nach dem Schlucken.
Dieses Wissen, welche Aromastoffe wann, wie wahrgenommen werden, das kann genutzt werden. Wenn ein Kaffee zum Beispiel mal anders zubereitet wird als sonst, wenn die Bohnen mal gröber, mal feiner gemahlen werden, wenn das Pulver dann mehr oder weniger heiß aufgebrüht wird, dann kann ziemlich genau gemessen werden, welche Unterschiede sich ergeben. Klar, die Versuchspersonen, die können natürlich sagen, sehr lecker, weniger lecker oder igitt. Aber so richtig exakt ist das ja nicht. Erst mit den genauen Messungen im Labor lässt sich überlegen, was hat sich denn da gerade chemisch eigentlich verändert? Kann ich das vielleicht sogar kontrollieren, damit der Kaffee irgendwann mal noch besser schmeckt, als er das eh schon tut? Es kann also sein, dass der Kaffee irgendwann mal ganz anders schmeckt als heute. Vielleicht. Denn das Klima auf der Welt, das ändert sich ja. Und das macht natürlich auch vor den Kaffeeplantagen nicht Halt. Dort wachsen aktuell noch hauptsächlich die Kaffeesorten Arabica und Robusta. Aber vor allen Dingen bei Arabica gibt es durch die Klimaänderung und durch Pflanzenkrankheiten eben Probleme. Jetzt kann man versuchen, Arabica zum Beispiel durch den verstärkten Anbau von Robusta oder durch andere Kaffeearten zu ersetzen. Oder
man versucht zum Beispiel auch Kaffee aus Zellkulturen, so wie ein Fleisch, zu entwickeln. Dass man dann quasi Kaffee im Labor züchten kann. Das sind auch Tendenzen, die man beobachten muss, weil ich denke, auch wenn sie noch lange nicht Realität sind, sind das eben auch Möglichkeiten. Die Forschung ist viel breiter, als man glaubt.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.